Bei Hagü brennt es an allen Ecken. Er steckt im für ihn falschen Job, verliert die Übersicht und steht trotz Workaholikertum auf einmal vor einem Schuldenberg. Die Schwangerschaft seiner Frau endet mit einem schweren Verlust und dann kommt der Burnout. Es wird Zeit für einen Neuanfang. Heute hören wir einen energiegeladenen Hagü, der seine Berufung gefunden, die Schulden abgebaut und mit seiner Frau gemeinsam 2 Pflegekinder aufgenommen hat, während er zum Stressabbau Spielewürfel erfindet. Ihr hört schon, in dieser Folge steckt viel drin. Wenn ihr an einer oder mehreren Stellen selbst noch Themen offen habt, geht die an und überlegt, ob ihr diese Episode vielleicht mit jemandem zusammenhören oder im Nachgang besprechen wollt.
Und ich gehe vor allen Dingen nicht wie in der Versicherung jeden Tag nach Hause, jetzt hast du jemanden abgezockt, damit du morgen einen Döner hast, sondern ich gehe nach Hause, ich habe heute mindestens einem Menschen geholfen. Das ist ein ganz anderes Gefühl.
Du hast jemanden, der immer sagt, mach, 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 mach. Du hast genau das Wissen, selbst wenn ich mache, heißt es nicht, dass das Geld bleibt.
Ja.
Alles vorher hätte ich auch schon sagen, komm, mach doch mal was anderes. Ne? Aber erst als auf Leben und Tod ging, da habe ich gesagt, das reicht.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Herren hier beim SWR 3. Wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und diesmal sind nicht nur die bezaubernde Nina Workhardt und der liebe Maximilian Pollux an meiner Seite. Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Hallo. Geht's euch gut?
Boah, ja, ich schleppe mich so ein bisschen durch. Ich bin nicht ganz fit.
Erkältet. Und dir, ja. Nina?
Nina ist fit wie ein Turnschuh.
Fit wie ein Turnschuh.
Du warst noch nie erkältet.
Ich bin noch nie erkältet. Mein Immunsystem ist geisteskrank.
Ist es, weil du in der U-Bahn immer die Haltegriffe ableckst?
Mindestens,
daher,
ja.
Daher kommt es,
ja,
oder?
So damit habe ich angefangen,
gemacht.
Genau.
Rolltreppe einfach so.
Mit der Zunge hochfahren.
Die hochfahren lassen, zack. Okay, ach so.
Genau, so fängt es an. Ja.
Wenn sich ein Ex-Gangster und eine Herrin unterhalten. Mhm. Sehr schön.
Danke. Was hast du heute abgeschleckt?
Was nicht, ist die Frage.
wir sind heute nicht zu dritt. Nee. Wir haben schon ein nettes Lächeln gehört gerade. Der liebe Hagü ist mit zu Gast. Hi Hagü.
Hi Hagü, wie heißt du denn komplett?
Eigentlich Hans Günther, aber das ist zu lang.
Das ist der erste Hagü, den ich kennenlerne. Freut mich, dass du hier bist.
Gerne. Ich kenne nur HG. Aber das ist wieder.
Das ist dann so
Hans-Günther-Gedönse. Hauptgefreiter.
Hauptgefreiter.
Ach so, ja,
nein, davon. Ja, nein. Das ist die Abkürzung für Hans-Günther.
Hagü ist dir am liebsten.
Ja.
Dann bleiben wir bei Hagü. Schön, dass du da bist. Zu unserer 3. Staffel.
Genau.
Neuanfänger.
Ja.
Haben wir schon ein paar schöne Episoden gehört und. Ja, seit ein paar Staffeln nehmen wir immer Gäste mit dazu. Sehr schön, dass du da bist. Du hörst uns seit Folge 1, hast du gesagt.
Richtig.
Nein.
Seit dem Trailer sogar.
Seit dem Trailer. Wow. Unglaublich. Es ist fast ein bisschen surreal für uns.
Echt?
Dass das, was wir machen, irgendwie gerade Realität wird. Das meine ich.
Okay.
Ja, du hast ja mit uns dann, wenn du die alle gehört hast, ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir, 100, 110 so in dem Dreh, 120, dann hast du so 120 Stunden mit uns locker schon verbracht.
Ja. Mehr, manche Folgen gehen ja sogar 1,5, das sind viele, viele
Wahnsinn.
Stunden.
Schöne Stunden.
Sind dir darüber die Haare ausgefallen?
Nein.
Das wollte ich jetzt nochmal fragen, weil es ist,
dann müsstet ihr schon 30 Jahre auf Sendung sein.
Achso, okay, also es war nicht unsere Schuld.
Nein.
Ich war 21 Jahre lang auf Sendung, reicht.
Okay, der war gut.
Thema Neuanfänge. Also, so wie wir alle unsere Neuanfänge haben, hast du uns auch einen mitgebracht.
Ja.
Hol uns kurz ein bisschen in dein Leben. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Und
warum bist du hier?
Und warum? Was ist dieser Neuanfang?
Ja, also in erster Linie bin ich Familienvater mit 2 Pflegekindern, auch nicht immer ganz einfach. Ich bin Geschäftsführer für betreutes Wohnen im sozialen Bereich. Hobbys mache ich bin Würfelsammler und Designer. Ich bin Hobbykoch. Ich habe jahrelang Sport-Bumerang-Werfen als Sport betrieben, wirklich mit Meisterschaften.
Du stehst auf Nischen, oder?
Ich bin Bogenschütze, ich bin Nerd, sieht man vielleicht auch im T-Shirt, Serien-Junkie und ich mache wenig, was alle machen. Ja,
also so das gesehen. Kann man so stehen lassen.
Sportbumerang werfen. Ja.
Würfelsammler.
Ja. Ich war Mitveranstalter der Weltmeisterschaft 2003.
Es gibt eine Weltmeisterschaft im Bumerang werfen.
Auf das.
Richtig so mit Trikots und Einlaufhymne und sowas?
Trikots haben wir Sportklamotten an, aber richtig, wo dann 120 Leute gegeneinander antreten und dann eine Woche wird Bumerang geworfen.
Aber na, was ist das Ziel? Weil so weit wie möglich.
Es gibt verschiedene Disziplinen. Also so weit wie möglich, so genau wie möglich, auf Zeit.
Okay.
Also es gibt eine Disziplin, die heißt Fast Catch, die ist brutal. Da wirst du 5 Bumerangs, die müssen 20 Meter fliegen und dann fängst du die und der fünfte Fang, der wird gestoppt. Und da gibt es Leute, die schaffen das in unter 18 Sekunden.
Ich muss mir da mal ein YouTube-Video
reinziehen. Wirft man den ersten, also warte mal, wirfst du dann, bevor du den anderen gefangen hast, musst du ja schon werfen.
Du wirfst und dann geht die Zeit los. Und dann fängst du und wieder und wieder und wieder. Und das Ganze kannst du dann noch auf 5 Minuten machen und werden sogar die Fänge gezählt. Das dauert dann noch, fällst du einfach runter, bist du platt.
Aber ich denke mal, dass du dich als Organisator jetzt vorgestellt hast. Heißt nicht, dass du Weltmeister in einer der...
Nein, ich war Mitveranstalter. Nein.
Ich dachte, ich säße hier neben Weltmeister im...
Weltmeister an anderen Sachen. Also
der Herzen.
Zwei Pflegekinder hast du gesagt.
Ja.
Das ist ja.
Ja. Komme ich gleich vielleicht noch drauf.
Das ist ja auf jeden Fall herausfordernd.
Ja.
Sehr. Dann leitest du eine Einrichtung, das auch herausfordernd. Mhm. Und du designst Würfel?
Ja. Spielwürfel aus dem Rollenspielbereich, dieses Tabletop.
In W20, Bro.
W20.
Zum Beispiel.
Ein Würfel 20-seitig.
Ach so. Boah, Alter. W20 nur. WW2.
Wo willst du anfangen? Also da ist viel los.
Das ist viel los.
Also, Neuanfang, ne?
Neuanfang. Getriggert hat mich eure Folge mit Sascha.
Sascha, nochmal ein kurzer Throwback, hat uns von seiner Spielsucht berichtet und wir haben, glaube ich, insgesamt 4 Folgen mit Sascha gemacht, oder? Drei oder vier. Mhm. Also wir haben eine Menge Zeit mit dieser Geschichte verbracht und die hat bei dir...
Und die hat bei mir was ausgelöst. Ich bin 3 Tage echt so zittrig durch die Gegend gelaufen und wusste überhaupt nicht warum, weil ich bin nicht spielsüchtig. Ich spiele gerne, auch Brettspiele, all sowas. Aber ich habe mal vielleicht 10 Euro beim Pokern verzockt, aber nicht spielsüchtig. Und dann hat mich meine Vergangenheit eingeholt und zwar richtig brutal. Ich habe Anfang der 2000er angefangen, im Vertrieb zu arbeiten. Und zwar da direkt in der härtesten Gegend, nämlich Banken und Versicherungen.
Sympathisch.
Ja, ich war einer von diesen Versicherungsfuzzis, wie man sie, die ich heute bewusst auch so nenne.
Also, ich stelle mir dich vor.
Ja. Alter, das ist schwer. Im Anzug mit Krawatte.
Ja.
Ist schwierig, aber geht.
Aber genau so einer warst du, ne?
Ich kann es mir vorstellen.
Anzug, Krawatte und
Köfferchen.
Köfferchen? Und es ist ja Hardcore-Kaltakquise. Was war dein Einstieg?
Eine Anzeige in der Zeitung. Verdienen Sie Geld?
Haben Sie einen Koffer? Kommen Sie her?
So nach dem Motto, Monatsdinger 4.000 möglich, wie auch immer. Ja.
Diese typischen, die einen catchen, ne? Ja, diese Anzeigen, Makler wollen Sie so und so viel verdienen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Genau. Und man denkt sich ja, wenn das da steht, klar will ich.
Genau, und ich hatte gerade mein Studium rum und...
Was hast du studiert?
Ich bin gelernter Chemiker.
Aber hab halt noch eine krasse Weile.
Ja. Biochemie. Ich habe krasse Vergangenheit hinter mir. Also sehr viele Wendungen. Mein Lebenslauf hat mehrere Seiten.
Dann in Vertrieb zu kommen, ist krass. Also mein Bruder studiert auch.
Es gab halt in der Chemie damals, als ich fertig war, gab es so gut wie keine Stellen mehr. Und ich habe leider auch den Abschluss versägt durch Prüfungsangst.
Aber dann stelle ich mir das ja komplett falsch vor. Ich dachte, du verkaufst Versicherungen.
Natürlich.
Dein Einstieg in die Branche war, du bist eine Anzeige nachgegangen, bei der gestanden hatte, verdienen Sie Fettkohle, am besten noch, sind Sie kommunikativ, schaffen Sie es von zu Hause aus.
Also die ganz normale Hook, die
da hast du dich gemeldet. So hast du angefangen. Er meinte, Roman Deutsch zu übersetzen. Er meinte, wie hast du die Kaltakquise begonnen, wenn du was verkaufen wolltest?
Ah, damals war es noch möglich. Man durfte einfach das Telefonbuch durchtelefonieren. Damals war das noch nicht unter Datenschutz.
Okay.
Also ich hatte die ganz brutale Masche. Kollegen haben auch einfach in ein Viertel rein und dann ding, dong, ding, dong. Das war nicht meins.
Okay,
das ist krass. Ja.
Du hast dir das Telefonbuch genommen. Leute wissen ja heute gar nicht mehr, was das ist. Das gab früher so ein Buch.
Ist gelb.
So ein Schinken.
Da waren so die Festnetznummern von Anschlüssen drin.
Auch registrierte Handynummern.
Ja, und dann.
Oder so. Und dann hast du von A bis Z durchtelefoniert.
Dann mal so eine Seite an einem Freitagnachmittag abtelefoniert. Hätten Sie mal Lust einer Beratung? Ich kann Ihnen Geld sparen.
Das ist der Einstieg.
Das war dein Pitch.
Sie wollen sparen, ich bin der Mann.
Ich will auch Geld sparen. Aha.
Okay, wann war das, dass das noch funktioniert
hat? Anfang der 2000er. So 2001 muss es gewesen sein, ja.
Und da hast du angefangen und bist du direkt durchgestartet?
Nee, der Laden war alles andere als koscher. Da bin ich auch schnell raus. Aber durch die Erfahrung, die ich hatte, bin ich in ein ganz seriöses Versicherungsunternehmen. Dann habe ich mich beworben. Seriöse Anführungsstriche. Ich mache die mal ganz groß, diese Anführungsstriche. Und habe dann bei einem Versicherungsunternehmen wirklich angefangen und da auch noch eine Ausbildung gemacht mit Mitte 30 zum Versicherungsfachmann. Boah. Inklusive Prüfung vor der IHK. Also, das ist auch nochmal.
Das müssen die alle machen. Das ist krass. Das müssen die alle machen. Ja. Und am Ende sind das... trotzdem halt ganz normale Vertriebler. Ja. Also,
und vor allen Dingen ganz selbstständig. Selbstständig.
Da gehört
kein Angestellten.
Ich viel zu, mit 30 nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich erinnere mich, als ich mit 19 meine Ausbildung begonnen habe, waren in meiner Schulklasse welche, die 15, 16 Jahre alt sind. Und das war für mich schon eine Altersgrenze, wo ich dachte, boah, die haben ein ganz anderes Leben als ich. Schwierig. Mhm. Mit 30, da bist du ja ein erwachsener Mann und hast dann teilweise welche da, die da auch 17, 18 sind, oder?
Nee, komischerweise nicht, weil die ganzen Quereinsteiger in der Versicherungsbranche, die sind alle 30 bis zum Teil 50.
Hattet also, ihr, okay.
Ganz viel auch die, ich sag's jetzt mal, die Familienmutti, die dann, die Kinder sind aus dem Haus, ich will nochmal was in meinem Leben machen. Ne? Okay. Jodeldiplom. Ne?
Ein Jodeldiplom?
Ja. Nein, nee, aber in die Richtung geht's.
Weil jetzt, ich kenne mich ja gar nicht aus. Also ich habe Versicherungen, aber ich habe keine Ahnung, wer. Das macht original meine Sekretärin so. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Und wieso merke ich, also gerade von dir, warum, was guckt er denn?
Der Allüren-Pollux, das macht meine Sekretärin.
Haben ja Vertrieb gemacht.
Ich habe dem jetzt meine Zähne. Und dann musst du das an mehrere verschiedene Stellen schicken. An die Krankenkasse, an die private Krankenkasse, an die Zusatzversicherung.
Das ist was anderes. Das ist die Institution Versicherung. Was denn, also ja, ist ja okay. Backoffice-Arbeit. Das ist ja eine wichtige Arbeit schon.
Ja.
Die Leute, die den Vertrieb machen, die am Telefon sind oder an den Türen klingeln, also das ist die Armee, die losgeschickt wird, um Geld einzusammeln.
Richtig. Und die haben einen schlechten Ruf, oder wie?
Ja.
Doch.
Weil ihr bei, also ihr
aber warte mal, Hagü, ja. du hast doch in der Branche gearbeitet.
Ja.
Erzähl du uns doch mal, warum die so einen schlechten Ruf
haben. Warum haben sie so einen schlechten Ruf? Wir sind ja hier im Thema drin. Ich behaupte heutzutage, dass mindestens 70% der Vertriebler Alkoholiker sind, weil sie diesem Zahldruck von wegen bring Umsatz nicht gewachsen sind.
Oder auf Dauer zumindest.
Oder auf Dauer. Da ist ganz viel, oder es geht nur um den Umsatz. Es gibt einmal im Jahr dann die Supershow, wo dann die drei Besten da vorne geehrt werden. Die kriegen dann Incentives in Form von einer Reise und so. Und der Rest heißt dann, ihr seid scheiße. Ihr
aber
seid das Fußvolk.
Genau.
Oder warum stehst du nicht da oben? Richtig. Streng dich an, mach mehr Umsatz. Mhm. Noch mehr arbeiten. Und den härtesten Monat, den ich mal hatte, da habe ich wirklich mal geguckt, da hatte ich eine 60-Stunden-Woche, einen Monat durch und hatte auf dem Konto 1400 netto. Mhm.
Provisionsgeschäft.
Also, aber das Provisions ist ja eher mit Haftung, dass auch, wenn innerhalb von 2 Jahren so ein Vertrag kaputt geht, kannst du die Provision zurückgeben. Also, ich habe Monate gehabt, da habe ich 8.000, 9.000 Euro verdient. Und ich hatte Monate, da hatte ich auf einmal 2.000 miese. Da habe ich in einem Monat nicht nur nichts verdient, sondern abbezahlt.
Was ein Stress.
Und jetzt überleg dir mal, das ist existenzieller Druck des Todes. Du hast jemanden, der immer sagt, mach, 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 mach. Du hast das Wissen, selbst wenn ich mache, heißt es nicht, dass das Geld bleibt.
Ja.
Und du musst die ganze Zeit arschfreundlich sein und auch noch rhetorisch so gewandt, dass die Leute bei dir kaufen. Weil wer, jetzt mal Spaß beiseite, wenn ich bei dir klingel, du kennst mich nicht, ich habe einen Anzug an und ich will dir eine Versicherung verkaufen.
Ich sag, ohne Scheiß, Mann, ich habe gerade einen Livestream oder ich schreibe gerade, kannst du nicht einfach bei mir klingeln?
Ja.
Ich bin stinkt sauer. Ich bin direkt sauer.
Genau.
Bei jeder ist so, ist doch klar.
Okay, das verstehe ich. Ich erinnere mich auch an diese Investmentfirmen, früher Göker-Brüder oder so.
Was ja, weiß
ich,
auch, ja.
Die dann irgendwie diese, das kennt man ja, das kann man sich alles gut vorstellen. Aber das ist ja eher, warum ist es eine Scheißbranche für die, die drin arbeiten? Aber wir haben ja jetzt eigentlich gerade so auch irgendwie, dass es einen schlechten Ruf an sich hat.
Natürlich, weil, also ich sag mal, Versicherung als Produkt brauchen wir, wie du schon sagtest, Zähne versichern. Ja, eine Haftpflicht sollte jeder haben. Wer Hunde hat, sollte eine Hundehaftpflicht haben oder auch eine Hundekrankenversicherung. Es macht sich einfach bezahlt irgendwann. Weil wenn der Schaden kommt, hast du das Konto schnell leer.
Mhm.
Keine Frage. Aber das Problem ist ja, dass der Druck, der bei den Vertrieblern aufgebaut ist, wir müssen euch als Kunden ja Zeug andrehen, was ihr gar nicht haben wollt.
Ah, okay, da sind wir. Okay.
Und dann kommt noch dazu, also Versicherungen sind ein Produkt, das macht keinen Spaß. Also du gehst ja nicht raus und sagst, oh, heute schließe ich meine Lebensversicherung ab. Sondern das ist ein Produkt, was man über Angst verkaufen muss.
Richtig. Das ist ein sehr guter Punkt.
Wenn ich zu dir komme und sage, ey, pass auf, ich habe den neuesten Plasmafernseher, 500, 68 Zoll.
Kaufe ich.
Und dann sage ich dir, ey, pass auf, ich habe eine Unfallversicherung. Wenn dir was passiert, dann bist du abgesichert. Kostet dich auch 500.
Jetzt musst du ein Szenario schaffen.
Ja.
Indem dir was passiert.
Ja. Und da bin ich drin. Und zwar habe ich ja Luxusautos verkauft, die genau diese Emotion ausgelöst haben wie der Fernseher.
Mhm.
Aber als Zusatzdienstleistung bist du natürlich auch mit Versicherern gut vernetzt, weil du kannst da ebenfalls dann Upselling betreiben, wenn du noch Finanzdienstleistungen zusätzlich verkaufst. Und bist dann nicht mehr so ganz der Buhmann wie du als alleiniger Versicherungsvertriebler. Weil ich verkaufe auch noch ein Produkt wie dieses tolle Traumauto, wovon der Kunde ein Mehrwert hat, den er auch sieht.
Ja.
Ich war Drogendealer. Also ich komme aus einer Branche, die
Die Leute lieben Drogen.
Du hast auch mitgemacht.
Ja, aber die Leute lieben keine Drogendealer. Also du hast es sehr schwer, Drogendealer positiv zu besetzen. Ja. Aber hättest du dann, also und deswegen fallen mir dann so Sachen natürlich schon ein, würde man dann auch sagen so, naja, sie wissen ja, wie schnell es gehen kann. Ich habe gerade erst einen Fall gehabt, wo jemand gestorben ist oder wo jemand das. Ja, und dann war die ganze Familie da gestanden ohne
alles. Das sind diese Horrorszenarien, die du sogar mit der Zeit lernst, die einfach auszudenken. Richtig. Die muss noch nicht mal echt sein. Mhm. Ich könnte das heute wahrscheinlich noch so ad hoc dir ein Schreckensszenario.
Lass mal machen. Ja. Gib mir ein Szenario.
Du hast den Hund, Watson. So, ja. Wie gut hört er?
Ja, sehr gut.
Ja? Kannst du es garantieren?
Man sollte, aber...
So, jetzt hast du die Tür zu Hause auf.
Passiert mir ständig.
Ja, und jetzt kommt der Nachbar raus.
Den kann ich eh nicht leiden.
Und der Nachbar hat selber einen neuen Hund. Mhm. Und dann Watson sagt, oh Mann, das ist aber jetzt hier...
Hier im Haus, ist zu eng, was macht der? Ja, das kann passieren.
Revier verteidigen.
Okay.
Und dann beißt er den halb tot.
Was wenn du gerade streamst, du hast es ja gar nicht
so schnell. Ich stream gerade, ich krieg's nicht mit. Ja. Wahrscheinlich keine Hosen an.
Was macht der Nachbar?
Nie.
Der ruft sofort die Bullen.
Der zeigt mich an.
Ja, und dann?
Du bist doch noch auf Bewährung.
Ja, jetzt bräuchte ich einen Anwalt.
Ja. Jetzt bräuchte ich Hilfe. Eine Rechtsschutz bräuchtest du erstmal.
So, und hier habe ich für dich.
Ich habe keine Rechtsschutz.
So, und hier habe ich für dich die Hundehalterversicherung. Alle Probleme gelöst.
Ist da die Rechtsschutz mit drin oder so?
Ja, natürlich. In dem Fall.
Und das Gute ist,
was kostet mich
die kriegst du richtig günstig heute.
Heute
günstiger als an anderen Tagen.
Ja. Du hast Glück, dass wir
heute nur für 30 Euro im Monat.
Ja.
30 Euro im Monat, das ist ja, da kann ich ja, wenn ein Schaden wäre in seinem ganzen Leben, wäre das schon mehr, habe ich das jetzt schon zurück.
Genau. Siehst du, und schon so hast du.
Aber was ist jetzt das Problem? Ich habe eine geile Versicherung gekauft.
Ja, aber habe ich mit Spaß gearbeitet oder mit deiner Angst?
Du hast mit meiner Angst gearbeitet. Und ich schaue den Watson jetzt vielleicht mit anderen Augen auch an.
Im Automobilbereich haben wir es genauso gemacht. Upselling gibt aber auch, wir können genau da weitermachen. Ich kaufe dir im Autohaus die Hundebox mit dazu, weil du willst ja nicht, dass bei einer Vollbremsung dein Hund was passiert. Oder Isofix-Sitze für Kinder. Wenn das Fahrzeug mehr Ausstattung hat, als der Kunde will, dann rede ich dem das so lange schön mit seiner Angst, dass er denkt, ich brauche diese ganzen Gadgets.
Und jetzt stell dir vor, muss ja jeder irgendwie. Mhm. Und du hast einen Vertrag bei einem großen Anbieter, der ist super teuer und du hast das halt irgendwann auch gecheckt, dass du da verarscht wurdest. Jetzt willst du es kündigen. Mhm. Und dann rufst du bei jemandem wie mir an und ich sag dir, ich habe mal gerade geschaut, wann sie geboren wurden, ist schon ein bisschen was älter, ich will Ihnen das nicht ausreden, nur aus eigener Erfahrung letzte Woche, meine eigene Oma hat von einem Vertrag auf eine Prepaid-Karte gewechselt und hat nicht mitbekommen, dass sie hätte aufladen müssen und dann ist sie gestürzt. Und konnte niemanden anrufen. Natürlich, Sie können die Notfallnummern rufen. Das ist gratis. Aber da denken Sie doch in dem Moment nicht dran. Da rufen Sie Ihre Angehörigen an.
Merkst du den Druck, den man noch aufbaut?
Ja, ich finde es super widerlich. Kann ich auch den Vertrag abschließen bei dir?
Klar, selbstverständlich. Ich verkaufe dir sogar die Hundeversicherung.
Ich bin beides.
Das Ganze habe ich halt 16 Jahre gemacht.
Ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, die natürlich zeigen, dass es hart ist. Aber wenn die Versicherung dann bezahlt, ist es ja okay. Ich bin mir aber
Es geht gar nicht mal um die Versicherung.
Weißt du, was
es geht um den Vertrieb dahinter, der halt so menschenunwürdig und toxisch ist zu den Vertrieblern.
Arbeitsumfeld.
Du bist das Unterste von dem ganzen Unternehmen, bist du das unterste Rädchen, obwohl du die Kohle reinbringst. Weil wenn du das nicht reinbringst, ist der ganze Laden pleite. Mhm. Du wirst aber wie Dreck behandelt.
Das ist ein enormen Druck. Jetzt, wo wir diese Situation greifbar für jeden gemacht haben, jetzt haben dir die Hände gezittert. Du bist an deine Vertriebszeit erinnert worden.
Genau.
Was genau hat dich denn da jetzt getriggert?
Es waren die gleichen Ausreden.
Die Sascha Benutzer-Spielsucht-Folge.
Morgen hole ich den großen Vertrag, den Gewinn.
Ach ja.
Heute war nicht so gut. Ab morgen ist alles gut.
Das heißt, du hast den Vertrieb als gefährliches Konsummuster betrieben?
Als Zocken.
Ja, auch nicht. Also die Argumente waren ja ähnlich, aber im Endeffekt war es dasselbe Schauspiel. Dieses nach außen eine Maske tragen. Ich war immer gut gelaunt, obwohl ich gerade nicht mehr wusste, wie ich morgen meinen Döner bezahlen soll, weil gerade ein Monat wieder kacke war. Dann immer dieses, ja, ich bin erfolgreich, ich bin super, ich bin der beste Verkäufer und so. Ich bin ein guter Verkäufer, wenn ich ein gutes Produkt auch habe.
Mhm. Ja? Selbst der beste Verkäufer verkauft mal nicht. Ja, das gehört auch dazu. Aber du hast natürlich recht, natürlich, oder es geht mal was schief und vor allem, wenn du keine Rücklagen hast oder so. Aber genau wie der beste Spieler auch verliert halt. Also,
Aber du spielst halt zweimal am Tag, dann geht's wieder.
Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Weißt du was? Es klingt beides ein bisschen schmierig.
Ja, und das ist auch der Ruf, der an dieser Vertriebsbranche haftet.
Der Zocker oder der Versicherungsdude, das ist was ganz Ähnliches.
Genau,
und die Leute merken es.
Nee, die ja, Leute haben auch dieses Narrativ im Kopf. Die kommen zu mir ins Autohaus oder vielleicht auch bei dir am Hörer schon mit der Einstellung. Der will mir was andrehen, die will mir was verkaufen. Genau. Das ist mein Feind. Niemand denkt, ach, ich spreche mal den Verkäufer oder die Verkäuferin an, um eine tolle Beratung zu bekommen. Die meisten haben eher dieses, ich der darf mich hier nicht täuschen lassen. Der will
was von mir, nämlich mein Geld. Mhm.
Ich muss hier auf der Hut sein.
Was ja auch stimmt. Wichtig. Ja, natürlich. Das und ein guter Vertriebler sagt dir das auch. Hey, ich arbeite nicht umsonst. Mhm. Aber erstmal löst du Probleme. Mhm. Also deswegen gibt es super viele schlechte Vertriebler. Die denken nämlich nicht daran, Probleme zu lösen, sondern nur an Unterschriften.
Das finde ich super schön.
Was das mit mir bewirkt hat, weil ich ja kein Spielsüchtiger bin, aber trotzdem, was diese Argumente, dieses, ich habe meiner Freundin, meiner Frau mittlerweile was vorgelogen, ich habe allen Freunden was vorgelogen, immer dieses, ey, ich bin der Beste, ich bin der Tollste und wusste echt manchmal nicht, wie ich abends bei einer Spielrunde, wenn wir eine Pizza bestellt haben, wie ich meine Pizza bezahlen soll und so. Weil auch manchmal am Existenzminimum war. Und immer dieser Druck. Und dann sind halt ungefähr vor 12 Jahren mehrere Sachen passiert und dann sind wir jetzt bei dem Thema, wo wir heute sind, was mich dann zum Neuanfang gebracht
mit
hat.
Mit mehrere Sachen passiert, kommst du hier nicht raus.
Ich muss die sortieren.
Also, genau, was
ging los mit, ich muss kurz noch eins erklären, ich habe eine Zeit lang mit sogenannten Leads gearbeitet. Mhm. Okay. Leads sind Anfragen aus dem Internet, wo jemand sagt, ich hätte gerne eine Solaranlage, eine Versicherung, ein Auto, eine Reise. Mhm. Die werden an Portale geschickt, die Portale geben das an andere Firmen weiter und die geben es an ihre Mitarbeiter. Und du darfst aber diese Anfrage bezahlen.
Genau.
Mhm. Ja, das ist Daten, das ist eine interessante, sehr interessante Information.
So, die das heißt, so läuft's immer. Genau, das heißt, jemand fragt an, ich hätte gerne eine private Krankenversicherung und ich muss für diese Anfrage dem Unternehmen, wo ich da bin, 100 Euro geben. Nur für diese Anfrage.
Okay.
Ich stehe also schon unter dem Druck, ich muss ja meine 100 Euro zurückbekommen.
Das kommt schon ein bisschen drauf an, wie warm der Lead ist, ne?
Also, ja, ja. Nee, die waren dann tagesaktuell.
Ja, für, also für einen guten Lead ein Huni ist,
so,
ist teuer,
das
aber...
Das Problem ist ja, nicht nur ich habe den bekommen, sondern ich sitze dann, je nachdem, wann ich mit dem Kunden einen Termin gekriegt habe, als 6. oder 7.
Ah, das ist natürlich nicht gut.
Im Haifischbecken und da sind dann schnelle...
Das nur als Vorinformation. Okay. So, und dann ging es erst los, weil ein guter Vertriebler gibt sein Geld aus und denkt nicht an die Steuer.
Dass du ein guter Vertriebler sagst?
Das war ironisch gemeint.
Aber ein schlechter Unternehmer.
Ja. Ja.
Okay.
So, das heißt, auf einmal flatterte da eine Steuernachzahlung rein.
Oh nein.
Mhm.
Aber
15.000.
Nein.
Entschuldige, hast du nicht angestellt gearbeitet, sondern als Freiberufler?
In der Versicherung bist du meistens
normal.
Freiberufler.
Das ist normal. Alle Freiberufler.
Auf Provisionsbasis.
Okay, also ich habe ja zum Beispiel als Angestellte eine Provisionsbasis gehabt.
Und dann kommt eine Steuernachzahlung rein in Höhe von 15.000.
Und du hast sie nicht?
Natürlich nicht.
Ganz kurz, das ist das Schicksal von 50-70% aller Neugründer.
Aller Selbstständigen, Neugründer, vollkommen.
Das ist das Schicksal von der Hälfte aller YouTuber.
Ja, voll, alle, die, das sind ja Gründer.
Ja, ja, alle, die selbstständig, weil, und da haben wir es wieder, weil sie dir in der Schule halt, okay, ich will jetzt nicht auf Chemie schimpfen, wir haben ja jemanden, den das interessiert, aber weil sie dir in der Schule lauter Zeug lernen, was dir später nicht viel weiterhilft, anstatt dir zu sagen, hey, da starten 50% deines Geldes.
Minimum. Mhm.
Alles, was du verdienst, pack 50. Das ist nämlich nicht so schwer, du müsstest es nur von Anfang an machen.
Genau, die gehört nicht alles, musst du einfach lernen.
Oh, krass. Und dann hast du diese 15.000 Nachzahlen.
Die habe ich organisiert.
Und was heißt denn das?
Privat von Freunden. Meiner Mutter und von einem selten Freund. Und dann, ein Jahr später, kommt noch die Rechnung rein für die ganzen Leads.
Ah, die muss man auch nicht gleich bezahlen, oder was?
Die kamen dann irgendwann auch mal, die wurden dann so gestaffelt und dann auf einmal musste ich dann nochmal 12.000 zahlen.
Boah, was?
Ich habe innerhalb ungefähr von einem Zeitraum von 1,5 Jahren hatte auf einmal 27.000 Euro Schulden.
Ah, obwohl du die ganze Zeit gearbeitet hast und nicht spielsüchtig warst und nicht.
Gut, ich habe nicht über meine Verhältnisse gelebt, nichts, nein.
Keine Drogen?
Nein.
Genau, keine krass gefährlichen Konsummuster.
Das Ding ist, ich weiß, dass jetzt zu Hause so viele Leute das nachvollziehen können, weil allein in meinem Bekanntenkreis so viele Leute diese Steuernachzahlungen bekommen haben so und halt
lass mich so.
Wie viele sitzen hier am Tisch, die von ihrer Steuernachzahlung überrascht waren?
Du hast ja gerade gesagt, mit mehreren komme ich nicht durch. Wir sind erst bei 2 von 5.
Okay, das ist aber heftig. Das ist schon mal ein Brett, ja.
Jetzt kommt das härteste Brett. Vor 8 Jahren haben meine Frau und ich unsere Tochter verloren.
Wie alt?
Noch ein Satz mehr dazu.
Sternenkind. Im 9. Monat.
Im 9. Monat.
Sternguckerkind?
Sternkind heißt das, ja.
Also okay. Ja.
So, das haut einen erstmal auch komplett weg.
9. Monat hast du auch schon alles vorbereitet.
Genau. Und ich sitze hier. Bin ich stolz drauf.
Mhm.
Das war Punkt 3.
War das so der erste Kind?
Ja.
also der erste Kinderwunsch, drauf gefreut, sicher gewesen, ist klar, 9. Monat.
Ich habe eine riesen Gänsehaut. Ja, ja.
Gut. 15.000 Steuer, 12.000 geht's. Dann kam als drittes Burnout. Mit halbem Jahr wirklich weg vom Fenster.
Das ist eine nachvollziehbare Folge nach diesen krassen so, Existenzängsten. Und der
ist natürlich schlecht, wenn du gerade 27.000 Euro hinten bist.
Ja, ja, das ist nicht so lustig.
Erzähl mal bitte.
So, dann das mit unserer Tochter. Und dann, ein Jahr später, werde ich... mir ging es nicht gut. Ich habe ständig erbrochen. Ich habe sogar Wasser wieder ausgebrochen. Gehe zu meinem Arzt, meinem Hausarzt. Morgens, der checkt mich durch und sagt, so, kannst du aussuchen, das oder das Krankenhaus. Ich weiß dich jetzt akut ein. Deine Galle ist kurz vom Platzen. Gallensteine. Aufgrund deines wunderbaren Lebenswandels der letzten 18 Jahre, den er ja mitbekommen hat. Mhm. So, dann habe ich eine Not-OP gekriegt, wirklich am selben Tag. Und dann die 2-3 Wochen, die ich dann am Krankenhaus lag, da habe ich gesagt, so, das geht nicht mehr so. Ich hab eine Frau, ich will noch was von meinem Leben haben. Ich bin Ende 40, was kann ich tun?
Heftig,
das,
dass du
das war da. Das war, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Dann habe ich erst dann, habe ich gesagt, alles vorher hätte ich auch schon sagen, komm, machst du mal was anderes. Ne? Aber erst als es auf Leben und Tod ging, dann habe ich gesagt, das reicht.
Das finde ich krass, denn dieses Krankenhaus-Feeling und wenn man da so isoliert liegt und das Essen schmeckt einem nicht und man ist gehandicapt aufgrund der gesundheitlichen Lage, mich persönlich zieht sowas extrem runter. Ich bekomme dann das Gegenteil von Gedanken Richtung Neuanfang. Ich denke dann wirklich düster, düster, düster.
Also, nee, ich saß da und dachte so, ich habe noch meine Frau, theoretisch können wir auch noch Kinder haben, aber dazu muss ich fit sein. Und ich bin es nicht. Ich bin es genau das Gegenteil. Ich bin kurz vor dem Tod gewesen.
Ich möchte hier nochmal eine zusätzliche Perspektive mit reinbringen. Denn der Verlust eines Kindes, wir hören jetzt deine Stimme, ist für beide natürlich ein Riesenthema. Ich habe das im Bekanntenkreis auch gehabt. Und also immer wenn sich dieser Tag jährt, dann sind die beiden wochenlang out of order.
Ist auch schön, jetzt mal einen Mann hier sitzen zu haben, der darüber berichtet, denn wir erinnern uns an eine Folge aus der Vergangenheit, wo uns eine Frau berichtet hat, dass sie ein Kind verloren hat. Die macht doch mit anderen Frauen zusammen diese Sitzgruppen, wo man auch irgendwie ein neues Körpergefühl entwickelt.
Die kleine Geburt.
Genau,
hört
stille Geburt.
Episode an.
Genau, Episode stille Geburt. Und da hatten wir uns noch gefragt, wie denn möglicherweise die Perspektive eines Mannes auf so einen Verlust ist. Das finde ich sehr interessant.
Ich kann nur sagen, ich wünsche diesen Schmerz keinem Menschen auf der Welt. Auch als Mann nicht. Das geht nicht. Das geht nichts drüber.
Und das alles in sehr kurzer Zeit auch zusammen. Ne? Also diese
Ereignisse waren innerhalb von 4 Jahren etwa.
Innerhalb von?
4 Jahren etwa.
Okay, also ein Ding auf die Fresse nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten.
Bist du im Krankenhaus?
Darf ich mal ganz, ganz gerade rausfragen, was hat dich davon abgehalten, das Ding einfach zu beenden?
Natürlich die Versicherung, dadurch, wenn du 16 Jahre unter Druck bist und immer getreten wirst, dann fehlt dir auch irgendwann das Selbstbewusstsein, weil dir jeder sagt, du kannst ja nichts. Ich hatte einfach, was soll ich denn jetzt noch machen? Wo soll ich denn hin? Ich kann auch nichts anderes außer Versicherung.
Roman meinte eher einen anderen leichten Weg, einen Ausweg, dass Feierabend ist.
Wir haben im Podcast ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wir haben im Podcast schon öfter über Suizidgedanken gesprochen.
Ja, okay, sorry.
Gar nichts entschuldigen, ich habe mich schlecht ausgedrückt.
Dein Mindset ist gut, weil das ist das, was ich meinte. Ich hätte sehr düster gedacht, damit meinte ich auch, vielleicht wäre das ein Endesgedanken gewesen.
Ich kann ein bisschen vorgreifen. Ich habe nach diesen ganzen Erfahrungen mir einen Trainer geholt, einen sogenannten Bessermacher, der dich auf links dreht, was du für ein Typ bist im Job. Nicht, was für einen Job du brauchst, sondern was muss der Job dir bringen. Mhm. Und der hat mir einen Zettel hingelegt und hat gesagt, so, und jetzt schreiben Sie mal die Sachen auf die Sie stolz sind. Mhm. Und ich fing an und fing an und fing an. Und nach 10 Minuten war der Zettel voll, DIN A4. Und dann sagt er, stopp. Und dann so, wieso? Ja, ich habe hier schon 50, 60-jährige Bankdirektoren gehabt, die haben ein leeres Blatt abgegeben. Und du schreibst und schreibst und schreibst und schreibst. Zeig mal, was hast du denn da? Und als erstes stand drauf, ich habe den Tod meiner Tochter überlebt. So, ich habe trotzdem immer den Willen gehabt, weiterzumachen. Ich bin immer so aufgestanden, weitermachen. Gibt ja dieses Bild von wegen Krönchen richten, weitermachen. Mhm. Ich habe nie drauf geguckt, wie die Krone aussieht für andere. Dass die verbeult ist, dass die schmutzig ist. Ich habe mich immer dann wieder, ich habe 3 Tage, war ich dann, okay, beim Tod meiner Tochter oder unserer Tochter etwas länger, aber immer so ein Stehaufmännchen und weitermachen. Dass das natürlich auf Dauer tierisch an die Substanz geht. wollte ich nie wahrhaben, bis ich dann auf einmal im Krankenhaus lag und war kurz vor Exitus.
Spielt da auch so ein bisschen das mit rein, dass du der Mann bist, der auch die Stärke für deine Frau...
Nein? Ich war schon immer so einer. So immer, wenn irgendwas nicht geht, mache ich was Neues. Also ich habe mich nie aufhalten lassen. Du hattest mal irgendwann gesagt, ich kann mich an einen der Folgen erinnern, Jungs, die in jungen Jahren ihren Vater verlieren, sind Getriebene. Mhm. Mein Vater ist gestorben, da war ich 13. Also ich bin auch ein Getriebener. Mhm. Immer mit Ideen, mit wie mache ich weiter.
Mhm. Ja? Spannend, dass du das gerade jetzt in dem Kontext mit reinbringst. Mhm. Okay, also du hast dir diesen Coach gesucht und es war nie ein Gedanke, vorzeitig zu beenden.
Nein. Gut. Und das Witzige war...
Das ist eine schöne Message.
Ja. Dieser Coach, den habe ich auch auf Zufall getroffen, weil ich habe halt immer die Galle rausgekriegt. Mein Hausarzt sagte, wenn du angestellt wärst, 6 Wochen out of order. Du wirst Freiberufler, gönn dir 3. Und nach 3 Wochen komme ich ins Versicherungsbüro zurück und werde morgens von meinem Vertriebsleiter begrüßt mit, an ihrer Stelle hätte ich mir keine 3 Wochen Urlaub gönnen können.
Fühle ich.
Was für ein Bastard.
Fühle ich. So ist Vertrieb.
Und das war dann der Punkt, so, das ab hier ist jetzt Schluss. Mhm. Das geht nicht mehr. Und wie der Zufall es wollte, kommt nachmittags einer ins Büro, will sein Auto bei mir versichern und legt mir das Kärtchen hin, Bessermacher. Und ich so, was ist denn das? Ja, ich berate Leute, die ihren Job wechseln wollen oder nicht mehr so wie sind. Dann habe ich den Laptop zugemacht, wo sie gerade sind. Ich brauche
Jimmy. Ist auch so geil. Aber vielleicht hast du mal darüber nachgedacht, ob das deine Masche ist?
Geile Masche.
Weil Vertriebler sind ja mega unzufrieden.
Wie auch immer. Aber ich habe auch schnell einen Termin gekriegt und das waren die besten paar hundert Euro, die ich für 3-4 Stunden investiert habe. Mhm. Und ab dem Moment hab ich mein Leben umgedreht. Und dann habe ich gesagt, so, hier ist jetzt der Punkt, ich muss was tun. Ansonsten wird alleine nicht besser, es kann nur noch schlimmer werden. Und wie viel schlimmer wird es noch?
Magst du uns mit auf die Reise nehmen? Wie hat sich? Da ist ja der Kern des Neuanfangs.
Genau, da ist der Kern des Neuanfangs. Das habe ich natürlich mit meiner Frau besprochen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und sie so, ja, es wird auch Zeit. Wie lange soll ich das denn noch ertragen? Mhm. Meine Mutter stand immer zu mir und mein bester Freund hat auch gesagt, ja, ich kriege die ganze Scheiße die ganze Zeit mit. Wobei ich der Meinung war, er hat es nicht mitbekommen, ne? Schauspieler und so. Ja, Maske, von wegen. Die Leute um einen herum kriegen natürlich mit, was mit einem los ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz schräge Sachen. Wir waren auf einer Computermesse und dann hat der mich mitgeschleppt, weil er ist Programmierer. Und dann meinte ich, wir sind auf einer Computermesse. Meint er, ja, irgendjemand muss doch da draußen das Zeug verkaufen. Uns kannst du doch nicht an die Leute ranlassen, uns Bit und Byte Schubser da. Ne? Mhm. Wir brauchen Vertriebler für die Programme. Und dann bin ich auf diese Messe gegangen mit ganz vielen Lebensläufen und so und bin wirklich nach 4 Stunden raus mit 8 Jobangeboten, die zwar alle Berlin, Hamburg in einem halben Jahr, aber erstmal dieses Selbstbewusstsein, ey, da sind 8 Firmen, die wollen mich.
Du hast deinen Marktwert mal wieder
eingegangen. Ey, ich bin noch wer. So. Und dann habe ich auf ganz, ganz vielen Umwegen meinen letzten Chef getroffen, der seines Zeichens Psychologe ist, mein Psychotherapeut, so rum, Entschuldigung, und der hat gesagt, interessanter Mann, so jemanden wie Sie könnte ich als Chef gebrauchen, als Geschäftsführer für mein betreutes Wohnen. Und jetzt bin ich seit 7 Jahren Geschäftsführer für betreutes Wohnen. Wir haben etwa 60, 70 Klienten, die wir betreuen, aus dem Bereich Suchtproblematik, aus dem Bereich geistige Schwächen oder auch psychische Schwächen. Es gibt halt angeborene und erworbene. Und ich führe den Laden, das heißt, ich habe Verantwortung, ich habe jeden Tag viel zu reden, ich habe jeden Tag zu managen. Mhm. Und ich gehe vor allen Dingen nicht wie in der Versicherung jeden Tag nach Hause, jetzt hast du jemanden abgezockt, damit du morgen einen Döner hast, sondern ich gehe nach Hause. Ich habe heute mindestens einem Menschen geholfen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Ich bin angestellt, ich darf krank sein, ich darf Urlaub haben. Überstunden darf ich abfeiern. Mhm. Geil.
Und dieses Gefühl, dass du niemandem schadest, sondern im Gegenteil
genau,
was Positives.
Ich gebe wieder was zurück.
Ja.
Und das ist so befreiend. Und das Interessante ist halt, meine Frau hat eigentlich, die müsste fast mit hier sitzen. Meine Frau hat jahrelang im Kindergarten gearbeitet, als Diplom-Sozialpädagogin, auch im integrativen Bereich. Und das hat ihr auch jahrelang nicht mehr gefallen. Und natürlich für sie war der Verlust unserer Tochter noch viel schlimmer. Und die hat auch Jahre gebraucht, um da durchzukommen. Und dann haben wir uns, aber wir hatten uns vorher schon dazu entschieden, wenn wir nur ein Kind kriegen, wir wollen aber mehrere, vielleicht nehmen wir noch ein Pflegekind auf. Und als wir dann die größte Tower durch hatten, haben wir gesagt, nee, dann wie jetzt mit 2? Weil dieser Gedanke, jemanden aufzuziehen, diese Liebe weiterzugeben, der war ja da. Und das ist auch kein Ersatz, also das auf gar keinen Fall, sondern einfach, wir wollen jetzt was tun. Und an dem Tag, wo ich meinen neuen Job angefangen habe, ist auch unser Pflegesohn zu uns gekommen und hat dadurch, weil meine Frau das kriegt natürlich auch Geld dafür, meine Frau hat praktisch am selben Tag auch einen neuen Job und ein neues Leben angefangen.
Wow.
Das ist an so vielen Stellen das Herz einfach.
Es ist so, aber es passt so perfekt auch. Also für einen Neuanfang mehr kann man ja gar nicht. Ja, okay, jetzt darf ich fragen, wie alt war denn der Pflegejunge, als ihr ihn bekommen
habt? Angela kam oder gerade 5.
Okay. Und dann, also das ist
ein Jahr später kam nur noch unsere Tochter dazu, die wird nächste Woche 7. Also er ist jetzt 11, wird 12 und sie wird 7. Die haben wir jetzt schon 6 und 5 Jahre.
Boah, das da gibt's so ja auch, da gibt's ja so viele Fragen auch dazu, ja. Da weiß man auch gar nicht, wo man anfängt, wie.
Darf ich nochmal, bevor, ja. Ganz kurz, ich weiß, das bricht's gerade komplett, bevor wir das Thema Vertrieb komplett abschließen. Ja. Dieser Druck. Mhm. Ich weiß, dass du Überkompensationsmechanismen hast. Mhm. Jeder hat die. Mhm. Was waren deine? Weil du hast gesagt, ich habe keine Drogen genommen.
Meine waren Flucht aus der Realität. Im Sinne von, ich bin seit 30 Jahren Tabletop-Rollenspieler. Mhm. Also Dungeons and Dragons, Schwarze Auge, sowas, ne, wo man die wunderbaren Würfel braucht. Das ist auch noch ein Thema.
Ist Tabletop nicht dann wirklich mit Figuren schon?
Ja.
Also Warhammer?
Ja, aber es ist halt nicht digital, sondern wirklich.
Gloomhaven.
So, und ich mache seit 15, 16 Jahren das Ganze auch live als Live-Rollenspieler, dass ich dann mit vielen Leuten, dass man organisiert dann so irgendeine Location im Wald und spielt und sowas wie Herr der Ringe am Wochenende nach mit einer eigenen Rolle. Und da bin ich Kularax, der reisende Erzähler. Ich erzähle Geschichten am Lagerfeuerabend für Erwachsene.
Du bist auch ein guter Redner.
Absolut. Danke.
Du bist ein sehr guter Redner.
Das heißt,
ja.
Stress.
Ja.
Stress will ich nicht. Ich fliehe in meine Fantasiewelt.
Richtig. Mhm. Würde ich heute genauso definieren.
Was ja
was mir heute zugutekommt. Weil wenn es manchmal einen Stresspunkt gibt oder einen Punkt, wo ich nicht weiß, wo ich eine Entscheidung treffen muss, wo dann wirklich mein zweites Ich, wo ich diesen Erzähler in der Mittelalterrolle neben mich stelle, wie würde der reagieren? Wie würde, also wirklich mal so neben sich gucken.
Perspektivwechsel.
Und das hilft mir mittlerweile auch sehr oft, wo ich dann sage, ja, hätte ich auch drauf kommen können. Danke, dass du da bist. Ne?
Ich finde auch, dass die Flucht oder der Wechsel in eine Fantasiewelt, in der es einem anders geht als in der 27.000 Euro Steuerschuldwelt, finde ich nicht mal ein schlechter Ansatz. Mhm. Das ist, wenn du natürlich dann gar nicht mehr zurückkommen willst, das ist eine andere Problematik, aber das ist bei allen, also jeder, alles kann man falsch machen. Ich finde, das ist ein guter Weg. Also ich habe, vielleicht aber auch nur, weil es mein Weg auch so lange war, also ich hätte meine Schulzeit nicht geschafft ohne Horrorromane.
Ja.
So, weißt du, dieses auf dem Weg irgendwie mal in die Schule habe ich irgendwas
Jason Dark oder was, oder?
Stephen King, wo es allen noch viel schlechter ging. Ich so, schau mal da immer noch. Und dann war ich in der Schule, ich so, weißt du.
Ich möchte gerne an der Stelle nochmal die Hörerschaft mit einbeziehen, weil ich weiß, an der Stelle gibt es immer Leute, die sagen, ja, mir kann das nicht passieren. Ey, ganz schau mal wirklich auf dein Leben rauf. Guck mal, wo du vielleicht doch flüchtest. Ob du vielleicht ein bisschen zu viel am Handy bist. Irgendein Handygame. Vielleicht zockst du, so wie ich, gerne abends PlayStation und fließt in andere Rollen. Oder Fantasy Games. Mhm. Oder liest vielleicht jeden Abend, um vor deinem Leben so ein bisschen abzuhauen. So. Und das sind auch Kompensationsmechanismen.
Es gibt in dem Lab dafür sogar einen schönen Namen. Das normale Leben ist Out-Time. Und in dieser Rolle bist du In-Time.
Mhm. Krass.
So eine Umkehr.
Ich finde es sehr, sehr gut. Und Kompensationsstrategie, sage ich jetzt mal, ist nicht unbedingt negativ. Also alles, was euch hilft, mit der echten Situation klarzukommen, wo ihr Kraft tankt, also es hilft ja nichts, ne? Gerade wenn du, was soll denn passieren? Du kannst, wenn du es mit einem Todesfall zum Beispiel, da kannst du abends noch so sehr versuchen, das durchzudenken und Ideen. Es wird nichts helfen.
Das tut
so, es wird nur, es wird nie richtig gut so, aber ihr müsst ja irgendwann, es gibt Momente im Leben, die ihr überstehen müsst.
Ja.
So, die du nicht wirklich geil machen kannst und alles, was euch hilft, die zu überstehen, womit ihr euch nicht noch mehr Probleme macht, ist meiner Meinung nach vollkommen okay.
Also spannend. Eine Sache, die ich auch den Hörern mitgeben wollte, habt keine Angst vor einem Therapeuten.
Ja.
Das versuchen wir auch immer mal wieder einzubauen.
Das ist auch das, was ich von euch höre. Und ich habe selber zwei verschlissen, will ich nicht sagen. Einen habe ich verschlissen. Der zweite war super. Der hat mich auch aus dem Ganzen rausgeholt. Angefangen mit dem Tod meiner Tochter. Dann habe ich halt alles, ich habe wirklich einen Riesenbogen über 30 Jahre gemacht. Mhm. Vom Tod meines Vaters bis dann. Mhm. Und dann habe ich erstmal auch begriffen, was geht nach oben eigentlich alles ab in meinem Kopf. Ne? Okay. Und
das wäre nämlich genau die Frage.
Und das war auch zeitgleich halt in dieser Neuorientierung. Einfach nur, ich musste erstmal wissen, wer bin ich eigentlich?
Mhm.
Hast du dir die Hilfe und Unterstützung damals selbst gesucht oder hat deine Frau dich auch dazu angestoßen oder andere Personen in deinem nächsten Umfeld?
Nein, das habe ich immer selber gemacht. Mhm.
Also, ich glaube, das ist ein Teil, das ist so von dem bisschen, wo wir uns jetzt kennen, das ist so ein bisschen ein Teil von dir sogar, dass du sagst, hey, ich frage dann mal nach und
das ist sehr, sehr
lernen cool. Und ne, wie du schon gesagt hast, der André Wieser, der Jobcoach dann im
Bessermacher.
Habe ich mir Bessermacher, habe ich einen gesehen, habe mir gedacht, Mensch, naja, dann frage ich doch mal. Ja.
Wie also offen das ist, durch die Welt.
Ja, das ist krass.
Mit offenen Augen.
Das tut sich Leute sehr, sehr schwer. Hast du da einen Tipp?
Ich habe einen Leitspruch. Okay. Und zwar, es gab da mal einen Gustav Mahler, das war, glaube ich, er war aber Musiker, 1920, 1930, hat einen Spruch gehabt, weil ich bin sehr begeisterungsfähig. Und versucht das.
Merkt man gar nicht.
Und der hat gesagt, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.
Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.
Schön.
Schön. Nur wenn du mit Feuer zu jemandem gehst, macht er mit. Und nicht, wenn du sagst, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn mir jemand mit Feuer entgegenkommt, dann gehe ich auch mit. Und dann nehme ich das mit.
Schön, schön. So. Ja, der ist tief, der Spruch, und den habe ich noch nicht gehört.
Ja, fällt mir. Ich habe natürlich absichtlich gefragt, ne? Weil es gibt mein Beispiel mit den psychotropen Substanzen. Ja. Es gibt ja so viele solche Beispiele. Saschas Beispiel, wegen dem du ja heute hier sitzt. Das sind ja alles Beispiele, die irgendwie dann nicht rechtzeitig wieder in die Realität zurückgefunden haben.
Ja.
Oder sehr spät, immer noch rechtzeitig. Aber du bist nicht endgültig in diese Welt geflohen.
Nein.
Auch da steckt ja ein Gedanke hinter. Also, ich bleibe jetzt nicht hier in meiner Fantasiewelt, weil...
Einfach der Verantwortungsgedanke auch. Ich bin ja für jemanden auch... Ich definiere das heute so. In meinem Universum bin ich die Sonne. Und um mich herum sind die Planeten. Und auf dem Planeten kann es nur Leben geben, wenn ich scheine. Das heißt, ich muss doch für mich sorgen, damit auf dem Planeten um mich herum, mein Umfeld, das Leben geht. Also muss ich doch erstmal für mich sorgen. Meine Frau sagt dann immer, ich wäre sehr egoistisch. Meine ich, nein, ich muss egoistisch sein, weil wenn ich mich vernachlässige, dann geht drumherum auch was kaputt.
Das stimmt.
Kümmere dich um dich, lass dir helfen, weil deine Sonne muss scheinen.
Das ist auch ein Tipp für jede Beziehung, wirklich. Wenn man zuerst dafür sorgt, dass man selber im Reinen ist oder selber zumindest gut fest aufgestellt ist, dann kann man auch jemand anderem ein Mehrwert sein.
Ja.
Und auch zu diesem Vergleich mit der Sonne, Roman hat gelacht, aber ich informiere mich gerne über diese ganze Sonne, Mond. Und wenn man so ein bisschen spiritueller unterwegs ist, dann wird auch dem Mann die Sonne zugeordnet und der Frau der Mond, weil wenn der Mann scheint und ist die Frau die Reflexion des Mannes und beiden geht's gut. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du
Also, warum ich so gelacht habe, ist, im ersten Moment klingt das halt natürlich mega narzisstisch. Dieses, ich bin die Sonne, ohne mich könnt ihr nicht scheinen. Ja. Als du es erklärt hast, hat es komplett Sinn ergeben.
Ja. Ja.
Vielleicht tun sich die Menschen leichter, das annehmen zu können, wenn wir sogar sagen, jeder kann seine eigene, also jeder sollte seine eigene Sonne sein.
Genau. Ja.
So, ne?
Ja.
Weil, und ich finde auch, dass das Einzige, was wir wirklich tun können. Und das ist witzig, weil eigentlich früher, man hat mir eigentlich mal beigebracht, für seine Gefühle kann man nichts, aber eigentlich sehe ich es genau anders. Also das Einzige, was ihr wirklich tun könnt, ist selber scheinen. So, ihr könnt den anderen nicht sagen, hey, reflektier mal, was ich Tolles mache. Ihr könnt den anderen nicht sagen, strahl mal mehr, gib dir mal mehr Mühe, reif dich auf. Ihr könnt eigentlich nur euch selbst
im Griff halten.
Interessanterweise ist das
beim
Live-Rollenspiel sogar ein Leitmotiv. Ich spiele so, dass du Spaß hast.
Das stimmt, den kenne ich.
Ja.
Und das ist, der gilt nicht nur für Spielmacher. Vor allem kritisch auch, aber vor allem, tatsächlich auch, als habe ich über Dungeons & Dragons als Spielmacher. Ja, okay. Da musst du das, du musst das ganze Ding so bauen, so, ey, ich möchte, dass ihr Spaß habt.
Genau.
Fetisch, Nina hat vollkommen recht. Das ist sogar eine der Sachen, die ich gesagt habe, wenn ich eine Sub neu hatte, als ich das noch viel gemacht habe, war das so dieses, ey, mir gefällt's, wenn dir es gefällt, und ich mach, also mach dir, denk du einfach nicht, hab einfach Spaß, so.
Lass dich fallen.
Und mit diesem Neuanfang kam natürlich auch eine gewisse Ruhe rein. Und dann passiert nochmal andere Dinge.
Jetzt bist du, was war das Erste, was ich von dir gesehen habe? Ich guck manchmal auf Insta so, ob mir Leute folgen neu oder irgendwas schreiben oder kommentieren. Habe ich gesehen. A Lord of the Dice?
Ja, der Herr der Würfel.
Herr der Würfel? Dann gucke ich natürlich immer gleich mal. Da waren ein paar sehr, sehr schöne Würfel dabei.
Ja.
Also Würfel sind ja doch schon eine Besonderheit. Also selbst wenn man jetzt LARPs macht oder Tabletop spielt oder so, aber trotzdem diese Liebe zu Würfeln.
Ja.
Wo glaubst du, was hat's damit auf sich?
Der Mensch versucht immer, das Chaos zu beherrschen. Scheiß drauf, geht nicht. Mhm. Es wird immer was passieren, dass du nicht auf dem Schirm hast. Mhm. Und dann kannst du dich aus der Bahn hauen. Mhm. Und der Würfel ist das beste Beispiel dafür. Ich brauche eine 6, ich brauche eine 6. Scheiße, 1.
Ja. Keine 1, keine 1, 1.
Ja.
Genau. Und also für mich, ich nenne sie manchmal ganz zärtlich Chaosgeneratoren.
Kleine Chaosgeneratoren, vollkommen.
Hast du schon mal nach dem Motto gelebt, wie in der einen Big Bang Theory Folge, wo Sheldon nicht mehr entscheiden wollte und einfach den Würfel hat entscheiden lassen, was er
nicht sagt. Ja, das Ganze beruht auf dem Buch von Luke Reinhardt, der Würfler.
Ich sitze hier mit richtigen
Spezies. Ich bin so sauer auf sowas wie Big Bang Theory, wenn die solche Ideen einfach klauen und dann viel schlechter machen als das Original.
Ja, Moment mal, der einzige Würfler, den ich kenne, der ist Gore-DJ.
Ja.
Und
der hat es auch geklaut. Nee, das Luke Reinhardt Buch ist ein großartiges Buch. Ja. Können wir euch nur empfehlen. Aber kurz, was macht Luke Reinhardt in dem Buch? Es ist ein Psychologe, der entscheidet auch, lässt auch den Würfel für sich entscheiden.
Genau.
Aber es beginnt mit, und es beginnt massiv. Ihm ist eigentlich im Grunde ist ein bisschen langweilig, er ist unglücklich, er weiß nicht, hat keinen Lebensinhalt. Und das empfehle ich niemandem, aber das Buch empfehle ich einem. Und zwar ist die erste Entscheidung, die er trifft, bei einer 1 vergewaltige ich meine Nachbarin.
Genau.
Wow.
Also er definiert sein Leben, ich nehme den Würfel, 5 gute und es muss eine schlechte dabei sein.
Bei allen Sachen. Bei allen Sachen.
Und dann fängt er an, so bei einer 6 fange ich an zu kochen, bei einer 5 schaue ich Fernsehen und so weiter und bei der 1 gehe ich runter und vernasche meine Nachbarin.
Ah, und er würfelt die 1. Mit einem Sklaven.
Ja, das haben wir gehört.
Und er würfelt die 1 und die Nachbarin findet es aber gut. Und dann stellt er fest, der Würfel könnte sein Leben bestimmen. Und in diesem Buch geht es darum, dass der darauf eine Religion aufbaut, eine Sekte, wo nur noch alles durch Zufall entschieden wird.
Also wirklich, es ist ein grausames Buch danach. Ihr werdet Angst vor Würfeln haben eine Zeit lang, dann werdet ihr mal einen Würfel würfeln müssen.
Die Antwort auf meine Frage, egal wo das herkommt.
Nein, das Buch habe ich erst später entdeckt. Nein, natürlich, Tabletop, man spielt mit Würfeln. Mit 4-seitigen, 6-seitigen, 8-seitigen und so weiter. Und ich fand die damals schon vor 30 Jahren schön und toll und welche Formen es gibt und Farben und Kunststoffe und Materialien und so weiter. Und da bin ich dann ein etwas auch wieder getriebener Sammler geworden. Ich habe mittlerweile festhalten etwa 17.000 verschiedene Würfel zu Hause.
Das ist echt eine Sammelleidenschaft.
Und darüber dann auch, als ich dann jetzt so etwas gesettet war vor ein paar Jahren, kam dann durch Zufall auch eine Firma auf mich aus China zu und hat gesehen, ah, du hast eine Webseite, du zeigst deine Würfel. Ich war damals Admin der weltweiten...
Zeigst deine Würfel.
Ich war damals Admin der weltweiten Facebook-Gruppe für Würfelsammler. Da gibt es noch mehr Idioten wie mich.
Boomerang-Weltmeisterschaft weltweite.
Und dann haben die gesagt, ja, du bist vorne am Markt, du bist kreativ, wir haben das Equipment, wir haben die Power, wir haben die Maschinen, die Erfahrung. Wir haben nur keine Ideen, was der Markt will. Ja, dann habe ich angefangen, Würfel zu designen, die ich haben möchte. Und die letzte Abrechnung, die ich bekommen habe, weil die zeigen mir halt immer, wie viel verkauft wurden. Und von meinen Designs sind momentan irgendwie 380.000 Stück verkauft worden.
Wow.
Ja, genau. Ja, was du haben willst,
weltweit.
Was du haben willst, wollen andere Leute haben, die Würfel.
Und dann
haben
gehst du über die Spielemesse in Essen an so einem Stand vorbei, so geil, meine.
Das ist ein tolles Gefühl, ne? Ja,
und da steht dein Produkt, was du erfunden hast, ist auf einmal da im Verkauf. Das ist geil.
Und es ist ja auch gerade
mit einem Hobby.
So geht's mir mit dem Wort Konsumkompetenz.
Ja.
Ja.
Ja, hat sie so stark mit dir verbunden.
Ich finde das Wort mega.
Aber egal, lass uns mal bei den Würfeln bleiben.
Ich finde bei Würfeln, wenn man nämlich erstmal so drüber nachdenkt, was kannst du denn anders machen? Könntest du andere Zahlen machen? Könntest du anderes anordnen? Dann wird es schon viel. Und dann plötzlich siehst du aber, du kannst auch noch andere Formen machen. Du kannst, also es ist schon...
Wollt ihr ein paar sehen?
Ja.
Klar. Ich fange an mit etwas, wo ich mich bei meiner Frau belangen würde. Die hat die Idee gehabt. Mhm. Meine Frau liebt Einhörner. Was gehört zu Einhörnern? Immer?
Fantasie.
Ein Einhorn, ein Horn.
Und an Farben? Glitzer und Regenbogen. Ja. Und ein Regenbogen hat 7 Farben. Mhm. Ein normales Set-Rollenspielwürfel hat 7 Stück. Kann kein Zufall sein, perfekt, oder? In Regenbogenfarben ein komplettes Set und die höchste Zahl ist ein Einhorn und es ist auch noch Glitzer drin.
Ach, wie schön. Und es ist auf jedem Zahl, ja, auf jedem die höchste Zahl. Nee, nur einmal die höchste Zahl.
Nee, auf der 20 ist es die 20, genau. Auf der 12 die 12 und so.
Ah, okay.
Das ist so spannend, was ich hier gesehen habe.
Hast du nicht so viel Erfahrung mit Würfeln?
Ich habe nicht so viel Erfahrung.
So, wer von euch ist Biertrinker?
Ich! Ja, ich liebe Bier.
Ja?
Ja, also dann.
Welche Biersorten kennst du?
Biertrinkerin.
Pilz.
Ach so.
Weiß, Kölsch.
Ja.
Alle Zuhörer zu
bösen. Es gibt ein Lager.
Ach,
es gibt
nein.
Ein India Pale Ale. Es gibt ein Red Stout. Und es gibt natürlich ein Black Stout.
Ach, schau mal.
Krass.
Mit Bierschaum.
Also du bist Vertriebler. Vollblutvertriebler. Das ist immer noch drin.
Wir können es noch toppen.
Jetzt bin ich gespannt.
Es gibt ja auch noch das Oktoberfest.
Ach ja, schau mal.
Die Mars-Version.
Was? Man macht
die laufen,
dann?
Oder?
Ja.
Ja, die laufen gut.
Die haben wir vor 2 Jahren über Kickstarter und die sind richtig gut.
Aber wir sind aber auch
mal irgendwo hin, wo du es ein bisschen einfangen kannst. Warte.
Legst die habe ich erfunden. Das war meine Idee. Und
gut gemacht. Großartig.
Mit Kohlensäure drin. Guck mal rein. Sind sogar die Bläschen drin.
Geil. Ja, ja, ich sehe es. Also, das sieht auf jeden Fall aus und man hört sich das Geräusch.
Und wir sind gerade beim. Der nächste kommt. Ja. So, und.
Ich wusste nicht, dass mich Würfel so beeindrucken können.
Den stellen wir mal so hin, dann kann man es am allerbesten sehen, wie es gemeint ist.
Hier haben wir aber auch wieder das Thema Leidenschaft und Erfüllung. Also, ja. Was mit dem Neuanfang einhergeht.
Ich bin neugierig, was jetzt kommt.
Bin ja noch nicht fertig.
Also für alle, die jetzt, ach so, fürs auditive Format beschreibe ich ganz kurz die Bierwürfel. Also die haben eine schön gelbe Farbe mit kleinen, wie bei der Kohlensäure, kleinen Luftbläschen drin. Und oben, also wenn jetzt zum Beispiel hier bei der 1, wenn die 1 oben liegt, ist weißer Schaum.
Schaumkrone.
Und dadurch, also man checkt sofort, dass das Bierwürfel sind. Da gibt's überhaupt, ich hätte davor nicht gedacht, dass man sofort checkt, dass es Bierwürfel sind, aber man checkt sofort, dass es Bierwürfel sind, so, ja.
So, und ich habe mal ein bisschen...
Die sind schön.
Du warst auf meiner Facebook-Seite?
Mhm. Ja? Nee, ich war auf deiner Insta-Seite.
Ja, okay, und meine Facebook-Seite, wo ich halt mein Design doch vorstelle. Ich habe halt auch einen Würfel für mich als Werbung. Ihr kriegt jeder einen als Geschenk.
Dankeschön.
Macht ihr auch so eine Sexwürfel?
Sieht aus wie so ein Kamasutra-Würfel oder sowas.
Ja, ohne Scheiß.
Jetzt die Stellung. Jetzt
deswegen
die
Frage.
Ja, wir sind jetzt bei was anderem noch dran. Kamasutra-Würfel gibt's, habe ich auch.
Aber also ein alter Hut, ne?
Ja. Aber sehr, sehr schön.
Selbstdesignt schenke ich
und
euch.
Und kannst du mir ein bisschen was erklären zu diesen, hier stehen jetzt keine Zahlen drauf. Ich beschreibe mal diesen Würfel, ja. Der ist schwarz mit grünen Symbolen.
Also mein Logo oben, das ist praktisch die 1. Und dann hast du 2 Striche, die verbunden sind. Mhm. 3 Dreiecke, 4 Vierecke, 5 Fünfecke und 6 Sechsecke.
Ah, sehr schön. Ja, cool.
Top. Vielen Dank.
Ja. Meiner 6 kündige ich meinen Job und fange ein komplett neues Leben an.
Mach nicht die 1.
Und was jetzt als nächstes dann noch 2. kommt, ich hatte euch ja gesagt, dass ich beim Lab reisender Erzähler bin. Das ist natürlich, weil es eine Massenveranstaltung ist, durch Corona etwas eingeschränkt worden. Ich plane das Ganze demnächst auch als YouTube-Kanal an einer Feuerstelle. Ein mittelalterlicher Erzähler, der euch Geschichten erzählt.
Lädst du mich da mal ein?
Richtig schön.
Das wird laufen.
Aber du bist doch kein Zuhörer. Du bist doch selber ein Erzähler.
Nein, ich will zuhören. Ich will entführt werden in eine mittelalterliche Welt.
Also ich beginne mit Kularax, mein Name, und ich weiß zu berichten von Sagen, Legenden und auch Geschichten aus fernen Landen und noch viel weiter, mal böse, mal gemein, doch meistens heiter. Und hat's euch gefallen, so spendet Applaus, aber auch ein Goldstück schlage ich nicht aus.
Wow.
Sehr, sehr schön.
Das gefällt mir.
Da sehen wir uns mal auf einem Spektakulum, oder? Irgendwo.
Ja, durchaus. Das kann das sein.
Ich möchte ungern die tolle Stimmung hier nochmal torpedieren, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast das Burnout durch. Ja. Was ist denn mit den Schulden passiert? Wie hast du die denn? Also gibst du die noch?
Weg!
Wow!
Ja.
Okay, herzlichen
Glückwunsch. Seit Anfang Februar. Jeden Monat abbezahlt jetzt die letzten Jahre. Sie sind weg.
Wie fühlst du dich?
Also so ein Klotz vom Herzen, wo du jeden Monat zurücklegst und bezahlst und bezahlst und jetzt so weg.
Finish.
Und diese ganze Vergangenheit, das F-Wort euch.
Ja, cool. Mhm. Dann die Kids.
Mhm. Ich liebe sie.
Wie hat sich dein Leben verändert wie heißt der nochmal? Dein Junge da war.
Sohn heißt Angelo, die Kleine heißt Angelo. Mia. Und ich bin sehr viel vorsichtig mit meinem Leben geworden, weil wir haben nur eins.
Mhm.
Ich fahre vorsichtiger Auto, ich trinke so gut wie keinen Alkohol mehr. Auch mit einer gewissen Vorbildfunktion, also beim Essen alkoholfreies Weizen oder sowas. Und auch zu sagen, pass mal auf, ein Bier ist okay, aber dein Autofahren nicht mehr okay.
Mhm.
Ja. Das ist halt nicht einfach. Ich sag auch mal, ich bin mehr oder weniger damals Instant-Papa geworden. Da kriegst du auf einmal so ein fertiges Kind dahingesetzt. Ja. Was ja natürlich auch eine gewisse Vergangenheit hat. Das heißt, das war dann doppelt schwer für mich als Unausgebildeter. Meine Frau hat es natürlich in ihrer Ausbildung und ihrer jahrelangen Berufserfahrung besser hinbekommen. Aber ich glaube, wir Kinder haben 2 ganz tolle Kinder großgezogen. Und für mich ist jeden Tag dieses schöne Gefühl, ohne uns wären sie nicht, wo sie jetzt sind.
Mhm.
Jetzt könnten wir darüber, und es wäre auch angebracht, darüber eigentlich eine eigene Folge zu machen, über dieses Thema. Trotzdem, wenn, vielleicht hast du ja, ich meine, bist jetzt wie viele Jahre? 5 Jahre? 6 Jahre hast du jetzt
schon. Ja.
Hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt nächste Woche kommt oder dieses Jahr geplant oder wie auch immer. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, okay, das, wenn ich gewusst hätte, hätte mir was erleichtert, erspart, geholfen?
Jetzt als Pflegeeltern?
Als Pflegeeltern.
Angenommen, ich möchte gerne ein Pflegekind auch mit 4, 5 Jahren aufnehmen. Was würdest du Nina Workhardt empfehlen?
Fang heute an zu suchen. Verschieb's nicht auf morgen, weil du wirst morgen wieder eine Ausrede finden. Warum du es morgen nicht machst, warum du es über nicht morgen machst. Wenn du es willst, such jetzt.
Und wenn es schon geklappt hat und das Kind jetzt einzieht, was waren die ersten Fallstricke? Was war eine Herausforderung für dich? Dieses Kind ist jetzt da, es bringt sein Päckchen mit.
Es bringt sein Päckchen mit, ein gewaltiges Päckchen. Man hat sein Umfeld als Kind gehabt, man hat selber Kinder im Umfeld und dann kommt da jemand, der so gar nicht diesem Gewohnten entspricht, der sein Päckchen mitbringt, der seine oder beide ja auch ihre Traumata mitbringen, Traumata-Folgestörungen und so weiter. Wie gehe ich damit um? Und das ist dann, zum Glück gibt es da auch Hilfe in Form von Supervision und Ähnlichem. Es gibt sehr viele gute Bücher, es gibt sehr viele Podcasts. Was ich jetzt mit dem Kleinen in der Schule Probleme habe, da höre ich jetzt gerade den Podcast von Bob Blume sehr gerne, der da auch sehr viel anrichtet, was ich dann auf die Kinder wieder auch mitnehme. Ne? Ja. Und informiert euch. Es gibt so viel, das Internet bringt euch alles. Meine Frau findet ganz toll, hat einen ganz tollen Kursus gefunden über Instagram. Mhm. Einfach, weil sie immer nach demselben Sachen geguckt hat und auf einmal kommt der Algorithmus mit einer Werbung, zack, und auf einmal, ja, das Buch voll, das hat jetzt uns wieder weitergebracht. Mhm. Ja, guckt, seid neugierig.
Mhm. Also das ist schon mal ein schöner Tipp. Wenn wir gerade bei Tipps sind, was hast du für einen Tipp, wie man mit Schmerz umgehen kann?
Nicht verstecken. Auf gar keinen verstecken. Nicht reinfressen, weil da drin macht das zu viel kaputt. Mhm. Ja, dieser Scheißspruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz und Jungs heulen nicht. Doch. Und wenn einem danach ist, dann muss das raus.
Haben wir in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Max und ich sind zwei Personen, die gerne unter der Dusche weinen. Hast du einen Ort, wo du deine Gefühle besser rauslassen kannst als woanders?
Natur. Ich gehe gerne in den Wald. Mhm. Also da kann man auch mal brüllen, ohne dass die anderen das so mitbekommen. Aber es geht auch. Bei mir ist es zu Hause, ich bin auch ein halbwegs begabter Handwerker, wenn ich bei uns dann renoviere und mir fällt da der Nagel runter, dann wird da auch mal laut gebrüllt und dann kommen alle an, was ist los? Hat nichts mit euch zu tun, das muss ja jetzt, das muss nur raus. Ja, das ist ja auch eine Form von, Mann! Ja, lass es raus, nicht reinfressen, das macht alle nur kaputt. Das ist ein Weg, den die Gesellschaft manchmal nimmt oder fordert. Zeigt das nicht und so und das bringt im Endeffekt sehr viele Therapeuten zu sehr vielen Stunden und Umsatz.
Stimmt, ja, wir sind so drauf konditioniert.
Ich persönlich bin sogar der Meinung, ab so einem Alter 30, 40 sollte sich jeder mal ein paar Stunden beim Therapeuten gönnen, um sich einfach mal neu zu orientieren und neu einskalieren zu lassen.
Habe ich vor kurzem erst gesagt. Ja. Vor kurzem, jeder sollte.
Bin ich absolut deiner Meinung. Absolut.
Bringt mich gleich zu einer Folgefrage. Du hast gesagt, deine Kinder haben ihre Vorgeschichte, bringen ihre Traumata mit. Werden vielleicht, was heißt vielleicht, alle Kinder werden mit gefährlichen Situationen konfrontiert werden. Wie wirst du oder wie habt ihr euch vorgenommen, damit umzugehen?
Entspannt. Es ist immer die Vorgabe, du kriegst es nicht immer hin, natürlich nicht. Jeder hat Emotionen. Aber ich habe zum Beispiel meinem Sohn gesagt, der hat auch manchmal so einen Hänger, wo er dann einfach mit seinem Krausi-Mausi-Kopf, ADHS und so, der bringt halt auch mal eine 5 nach Hause, wo er sonst ein Einzelkandidat ist. Da habe ich gesagt, du brauchst nie Angst haben, mit einer 5 nach Hause zu kommen. Weil dann kannst du jetzt die Vokabeln noch nicht. Nächste Woche kannst du sie. Mach mal halt noch was mehr. Ja, du brauchst keine Angst, nach Hause zu kommen wegen einer schlechten Note, weil ich weiß, dass du im Endeffekt ein helles Köpfchen bist. Dann war der Tag halt scheiße. Du hast das mal gesagt damals, mit 17, 18 hat dich Mathe nicht interessiert und nachher hast du dann deinen Abschluss da Jahre später. Das war nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, es war nicht der richtige Zeitpunkt.
Du konntest es noch nicht.
Ja.
Das ist sehr wichtig, dieses noch, das ist motivierend.
Total schön.
Ja. Was dieses Wort ausmacht, du kannst das nicht, hat eine ganz andere Wirkung als das kannst du noch nicht.
Genau.
Also mich hätte das auch motiviert, dieses noch öfter zu hören als Kind.
Voll. Und da gibt es ja so viele kleine Kniffe. Ne?
Ja, und die kleinen Kniffe, die machen es dann halt aus, dass man dann, du hörst da was, du machst da eine Supervision, du machst dann eine Fortbildung. Ich bin auch immer noch, bin noch lange nicht am Ende mit meinem Lernen. Ich lerne auch gerne. Ich habe mich letztes Jahr, da habe ich es übertrieben, da war ich dann am Wochenendseminar bezüglich meiner Kinder und bin danach im Anschluss 5 Tage in ein Seminar gegangen für Geschäftsführung. 7 Tage Seminar am Stück ist hardcore. Mhm. Aber interessanterweise überschneidend, weil es hat alles mit der Psyche zu tun.
Mhm. Also ich finde, da sind so viele Dinge drin, die mich rühren. Auch der Gedanke, dass du selber früh deinen Vater verloren hast und eben dich entschieden hast, und zwar nachdrücklich entschieden hast, Vater zu sein. Mhm. So, das ist noch viel mehr, als wenn ich manchmal höre, ja, wir haben Kinder bekommen, so, ne? Und jetzt waren sie halt da und dann haben wir halt gemacht, so gut wir konnten, ja. Und so. Das ist schon was anderes. Also, das ist auch nach eurem Verlust. Mhm. Und zu sagen, hey, wir diese Entscheidung so bewusst zu treffen und so drauf, also wirklich, man kann es ja nicht bewusster treffen. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich immer wünschen würden, ja, dass die Menschen bewusst tun, was sie tun. Gerade Dinge, die solche Konsequenzen haben, wie Kinder kriegen. Und das habt ihr gemacht. Und jetzt, also, dass du da das auch sein kannst, was dir vielleicht gefehlt hat, ne, mhm, was du halt vermissen musstest, finde ich wunderschön. Aber auch, dass du als jemand, der unseren Podcast hört, ich meine, die Leute, die das regelmäßig hören, wissen es, wir haben mehr als einen Anspruch für Unterhaltung und witzig sein und Peniswitze, sondern wir wollen helfen, wir wollen was mitgeben, wir wollen, dass die Leute hier sich entwickeln, und jetzt bist du davon auch noch ein Teil.
Ja.
Also das ist schon echt, hier haben wir einen Macher.
Ja.
So in der besten Definition des Jugendwortes, ist ein echter Macher. Doch, du hast es gehört und jetzt bist du hier. Und jetzt bist du Teil dieser Lore, wenn ich mal sagen darf. Weißt du?
Also noch eine Frage, die mich interessiert. Weil oft stellt man ja die Fragen, was hättest du mit deiner heutigen Erfahrung, deinem jugendlichen Ich? Da will ich aber gar nicht hin. Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung, deinem späteren Ich, so in 12, 15 Jahren raten?
Oder wünschen?
Oder wünschen? Boah,
das ist eine schwierige Frage.
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ich habe letztens mal darüber nachgedacht.
Ja. Also jetzt in 12 Jahren.
Mhm. Jetzt in 12 Jahren. Ich kann dir auch sagen, warum ich das frage.
Okay.
Weil die Frage andersrum kriegt man öfter gestellt. So.
Ja. Was hättest du?
So, was würdest du deinem jungen Ich raten?
Ja.
Aber es gibt auch einen kleinen Roman, der dem erwachsenen Roman raten würde. Mhm. Ey, bitte, werd kein riesiges Arschloch und sowas.
Mhm.
So, und deswegen frage ich dich genau die Frage. Was würdest du heute mit dem Wissen, mit dem ganzen Erlebten, dem noch etwas älteren Hagü raten?
Mach einfach weiter.
Das wollte ich hören. Du bist so im Hier, das ist richtig schön. Man sieht, dass du das schaffst, hier zu sein und nicht mit dem Gedanken an 1000 anderen Stellen. Und wenn, flüchtest du extra oder aktiv in eine Welt, die dir noch besser gefällt. Und ich glaube, ganz, ganz viele, inklusive uns, wir strugglen alle damit, nicht 10 Sachen gleichzeitig zu machen, sondern einfach mal hier zu sein. Und du bist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Okay.
Du bist eine Inspiration, Hagi. Hagi,
geiler Typ, Macher für mich.
Jetzt werde ich rot, Leute.
Nee, du hast mich extrem überrascht. Extrem. Oh, und ich werde selten überrascht.
Sowas von eine Signatur von mir.
Ihr da draußen, ne? Wenn ihr hier connecten konntet, wenn ihr uns auch schon seit Jahren hört und sagt, ey, weißt du, Hagü hat mich jetzt so inspiriert, ich möchte auch mit euch reden. Oder ihr habt ein Feedback zu dieser Episode, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an geotha@swr3.de und bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Deine Würfel mit uns geteilt hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Grüße an Frauen und Kids.
Ja, Mann.
Ich sehr gerne.
Und wir sind raus.
Sowas von.
Sowas von.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Wenn ihr mehr über mentale Gesundheit hören wollt, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast. Der heißt Danke gut, der Podcast über Pop und Psyche. Darin erzählen bekannte Menschen, zum Beispiel Kurt Krömer, über seine Alkoholsucht und Depressionen oder Rapperin Loredana über ihre Panikattacken. Es geht darum, Krankheiten wie Depressionen, Burnout oder auch Essstörungen zu entstigmatisieren. Denn es kann jeden treffen. Den Danke gut Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.